Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Petra Ensminger am Mikrofon und wir sprechen heute über den Umgang mit künstlicher Intelligenz und zwar vor allen Dingen den Umgang junger Menschen damit, denen also von Kindern und Jugendlichen, die vielfach schon die neuen Möglichkeiten ja nutzen, die ihnen da künstliche Intelligenz auch bietet. ChatGPT haben Sie vielleicht auch schon mal benutzt, Google Lens kennen Sie vielleicht auch, eine visuelle Suchmaschine, man richtet das Smartphone, die Kamera des Smartphones über das Tool auf einen Gegenstand und bekommt von der Anwendung Informationen, die uns dann helfen herauszufinden, was da vor unserer Kameralinse sich befindet. Benutze ich selbst auch relativ häufig, etwa mal um eine Pflanze zu bestimmen oder ein Insekt. Es gibt so viele KI-Anwendungen mehr noch, die im Alltag vieler von uns ganz selbstverständlich geworden sind. Bei manchen denken wir vielleicht gar nicht darüber nach, dass sich hier auch KI dahinter befindet. Apples Siri oder das Übersetzungsprogramm DeepL. Unter Jugendlichen sehr beliebt ist auch MyAI von Snapchat. Also KI begegnet uns immer häufiger, aber da gibt es auch viel Unsinn. Fake News, Deepfakes, Fälschungen, was auch immer. Und das zu erkennen, wo macht die KI-Nutzung Sinn, wo ist sie eher ein unnützes Tool, ja gar ein gefährliches, das zu erkennen, das fällt ja auch Erwachsenen durchaus schwer. Wie ist das mit den Kindern und Jugendlichen? Was sollte man gerade den ganz Jungen mitgeben, an Kompetenzen vermitteln? Darüber reden wir heute in der Lebenszeit. Nutzen Sie selbst künstliche Intelligenz? Wo haben Sie selbst auch schon mal festgestellt, dass es einfach Quatsch, was da rauskommt? Welche Anwendung begeistert Sie vielleicht? Wie verändert KI das Leben unserer Kinder? Auch wenn wir an Schule denken, ans Lernen, sind Tricksereien Tür und Tor geöffnet oder sind die Anwendungen hilfreich, wenn es um die Bildungschancen auch der Kinder geht? Über all das sprechen wir. Rufen Sie uns an 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, die ich noch einmal wiederhole. Einmal noch sage, 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Mit dabei ist heute unter anderem auch die Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, Luisa Basner, zugeschaltet aus Hamburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, der Umgang mit KI. Welche Kompetenzen brauchen Kinder und Jugendliche, die, ja, wie ist das auch bei Ihnen, künstliche Intelligenz jetzt schon wie am liebsten nutzen?
Ja, ich glaube, KI ist ein ganz, ganz großer Teil und auch ein Schwerpunkt mittlerweile auch im Schulleben geworden. Schulleben, aber auch Privatleben. Wir benutzen das natürlich ja total viel und häufig auch einfach unterbewusst, muss man ja dazu sagen, ne? Also es gibt ja einfach KI in ganz, ganz vielen Tools auch schon eingebaut, was man vielleicht aktiv gar nicht so merkt. Aber klar, auch wie vorhin angesprochen, ChatGPT macht da natürlich einen, ja, auch ganz immensen Einsatz irgendwie auch aus. Und ich glaube, was total wichtig ist und was wir immer bedenken müssen, dass es aber eben auch diese Risiken gibt mit KI. Ne? Wir haben eben diese Deepfakes, wir haben diese Fake News und auch ganz viele große Probleme, die irgendwie mit KI zukommen. Natürlich haben wir auch viele Lehrkräfte, die damit teilweise ja noch gar nicht umgehen können. Und ich glaube, wir haben da ganz, ganz viele Risiken, aber auch natürlich Chancen, mit denen wir jetzt irgendwie umgehen müssen.
Und da hat uns auch schon ein Hörer geschrieben, Peter Stoppock, die Gefahr besteht durch den niedrigschwelligen Zugang und die Omnipräsenz der neuen Technologie. Reflexion und eigene Meinung lohnt für Kinder nicht mehr, schreibt er, da die KI ja das ganze Internet durchtrainiert hat. Und daher schlägt er vor, dass man mit gleichem Aufwand eine KD, eine künstliche Doofheit, als Gegenspieler entwickelt, damit man wenigstens eine Alternative zum Nachdenken dann auch angeboten bekommt, um sich aufs Leben vorzubereiten. Anstatt sich selbst Gedanken also zu machen, lässt man die KI den Aufsatz zusammenfassen, die Textanalyse schreiben. Ist das so? Gibt's das schon häufiger?
Ja, also ich glaube schon, dass man das häufiger benutzt und ich muss da auch an der Stelle, glaube ich, ganz ehrlich sagen, natürlich habe ich auch ChatGPT schon mal benutzt, um einen Aufsatz zu schreiben. Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich das noch nicht gemacht hätte. Aber man muss auch einfach ganz klar sagen, dass es nicht ersetzt. Also wenn wir uns mal anschauen, so ein Aufsatz, der mit ChatGPT geschrieben ist, verglichen mit einem Aufsatz, den ich jetzt normalerweise oder den man normalerweise so schreiben würde, dann sieht man da auf jeden Fall auch schon Unterschiede. Und deswegen glaube ich, dass es auch total wichtig ist, dass man eben im Unterricht auch darüber spricht irgendwie, dass es halt einfach ein ganz, ganz großer Unterschied ist. KI kann total hilfreich sein. Gerade ChatGPT kann auch Hilfestellung geben in Aufgaben. Das ist zum Beispiel etwas, was man auch ganz häufig sieht. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass KI einfach trotzdem noch nicht irgendwie das Denken ersetzt.
Da werden wir auch noch mal ein bisschen differenzieren. Also wo macht es Sinn, sie zu nutzen? Wo ist es möglicherweise sehr bedenklich auch? Silke Müller ist uns zugeschaltet. Sie ist Schulleiterin an der Waldschule Hatten im Landkreis Oldenburg. Und sie hat gerade ein Buch auch veröffentlicht. Da geht es um die Veränderungen durch KI. Wer schützt unsere Kinder, lautet die Frage im Titel. Guten Morgen, Frau Müller.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Wovor müssen die Kinder denn geschützt werden?
Ich glaube, vieles ist schon angeklungen und es geht ja eben um, auch darüber werden wir sprechen, ganz, ganz viele positive Entwicklungsmöglichkeiten, die künstliche Intelligenz das auch im schulischen Alltag mit sich bringt. Aber es geht um Reflexion, es geht um kritisches Denken und es geht vor allen Dingen um Hinterfragen nach Sinn, nach Wahrheit und nach all den Dingen, die jetzt durch KI auch möglicherweise in puncto Fake und Deepfakes auf den Weg gebracht werden. Und ich glaube eben, die Generalsekretärin der Schülerkonferenz hat es schon so wunderbar gesagt, es geht eben darum, dass man KI als Assistenten erkennen muss in dieser Welt und vor allen Dingen Schülerinnen und Schüler. Und dabei geht es bei dem Schutz darum, dass eben nicht genau das passiert, dass man bedenkenlos einfach nur noch kopiert, selber nicht mehr nachdenkt, was ja auch der Hörer sozusagen geschrieben hat, sondern dass es wirklich darum geht, sehr, sehr kompetent und souverän mit dieser tollen neuen Technik umzugehen und die Gefahren parallel im Blick zu haben und in den Griff zu nehmen.
Aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Gefahren. Sie sagen Deepfakes und Fake. Was ist es noch, was Sie da durchaus mit Sorge auf die Entwicklung schauen lässt?
Also diese Fakes und Deepfakes, sprich wir reden von veränderten Fotos, von veränderten Videos. Das ist ein Problem, was uns schon im Schulalltag jetzt insbesondere in sozialen Medien begegnet. Sie müssen sich vorstellen, auch, ja, nee, schon mit KI, weil am Ende ist es so, Sie müssen sich vorstellen, wir sind ja alle aufgewachsen mit dem Glauben an Echtheit von Foto, von Bild, von Video, von auch irgendwie Sprache. Das sind ja Erinnerungen, wenn wir das sehen. Und plötzlich kann man mittels KI in diese Fotos, die schon lange vergangen sind, eingreifen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, und das ist ein Fall, der ist leider schon vorgekommen, es gibt ein Klassenfoto, ein Kind hat möglicherweise eine Außenseiter Funktion oder es gibt gerade Streit in der Klasse, dann wird mittels KI dieses Kind so eliminiert vom Foto, dass der Hintergrund mit der KI so retuschiert wird, als wäre dieses Kind nie da gewesen. Und das wandert dann durch soziale Netzwerke wie Snapchat, WhatsApp, TikTok und Co. mit Kommentaren wie endlich eine tolle Klassengemeinschaft. Und das ist sehr verletzend, das ist demütigend und das wird tatsächlich.
Da höre ich Frau Müller gerade nicht mehr. Offensichtlich ist die Leitung unterbrochen. Ja, Doris Wessels ist auch mit in der Runde, Professorin für Wirtschaftsinformatik am Fachbereich Wirtschaft an der Fachhochschule Kiel und von dort zugeschaltet. KI-Forscherin, die einigen Expertengremien auch angehört und sich mit Tools und Techniken für Bildung und Wissenschaft auch auseinandersetzen. Guten Morgen nach Kiel.
Guten Morgen, Frau Enzminger.
Ja. Welche Rolle spielt KI bereits an den Schulen?
Ja, ich bin ja Hochschullehrende, von daher bin ich jetzt nicht wie Frau Müller sozusagen ständig in der Schule oder Luisa Basner, die das aus ihrer Schülerinnenperspektive beleuchten kann. Aber das, was wir erlebt haben, spätestens seit der Veröffentlichung von ChatGPT, dass das Bewusstsein für generative KI eigentlich uns in der gesamten Gesellschaft erreicht hat, also zu einem starken Bewusstsein auch für diese Technologie geführt hat und von daher in der Schule natürlich unmittelbar in Anwendung gekommen ist, weil die Schüler und Schülerinnen natürlich dort auch einen hohen Nutzen gesehen haben. Und Luisa Basner hat das ja schön beschrieben. Man kann nun dieses Werkzeug benutzen, um zum Beispiel einen Aufsatz KI-gestützt zu schreiben. Sicherlich nicht in Perfektion und zu 100%, aber diese Tools und diese Techniken, und ChatGPT ist ja nur eins der Werkzeuge, ist natürlich insbesondere von den digital affinen Gruppen der Bevölkerung, dazu zählen in der Regel die jüngeren Mitglieder unserer Gesellschaft, sehr intensiv genutzt worden. Und Luisa Basner hat dann auch schon auf ein Problem hingewiesen, was mich auch sehr besorgt hat und auch bis heute besorgt, dass die Lehrenden den Lernenden hinterherhinken. Das heißt, die Lehrkräfte, hat sie gesagt, können häufig damit noch gar nicht umgehen. Und das ist im Bildungsbereich natürlich problematisch, wenn sich eigentlich die Rollen umkehren und auf mal die Lernenden sozusagen dieses Know-how an die Lehrenden weiterreichen müssen oder darunter leiden, dass sie ausgebremst werden in dem Erwerb ihrer digitalen Kompetenzen durch die Lehrenden, die sich diesen Weg noch nicht gebahnt haben.
Da kommen wir auch drauf zu sprechen. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch das lebenslange Lernen ist, glaube ich, so wichtig wie nie zuvor, gerade aufgrund dieser sehr rasanten Entwicklungen. Und das gilt eben auch für die Lehrerfortbildung. Aber schauen wir nochmal auf die Nachteile von KI, auf die Gefahren. Welche sehen Sie da?
Wenn mir das erlaubt ist, das ist so ein Kritikpunkt, der immer genannt wird, dass wir in Deutschland wahrscheinlich durch unsere ja etwas konservative German Angst, wird uns ja immer attestiert, immer vorrangig erstmal die Gefahren thematisieren. Und die Chancen, ja, und die Chancen dann so hinterher. Und ich hatte gestern auch eine Diskussion, wo dann immer gesagt wird, ja, es kann doch nicht sein, dass wir immer erstmal nur die Gefahren diskutieren. diskutiert. Ich sagte, ja, das ist liegt vielleicht mehr so im Fokus derzeit. Und wir müssen das immer wie zwei Seiten einer Medaille sehen.
Aber Sie werden lachen, in der Vorbereitung der Sendung habe ich genau so auch gedacht. Habe gedacht, wir fangen mal mit den Vorteilen an und kommen dann auf die Gefahren. Aber dann habe ich es doch noch gedreht,
ja,
weil ich das Gefühl hatte, dann haben wir mehr Platz für die Vorteile und eben auch die Chancen, ja, auch mit Blick auch in die Zukunft. Da können, ja, wir uns ein bisschen,
genau,
weiten.
Genau, also ich neige auch tatsächlich. Also von daher muss ich jetzt auch so schmunzeln, weil ich bin, glaube ich, auch so eigentlich so ein risikoaverser Typ an manchen Stellen. Und mir fallen dann auch, oder in der Argumentation neige ich leider auch dazu, dass ich dann eher erstmal mit den negativen Aspekten oder den Risiken komme, bevor ich dann so auf die Chance komme. Aber das, was wir sehen, also die negativen Aspekte, das ist ja schon beleuchtet worden. Das sind die Deepfakes. Also wir haben so ein immer größeres Verlangen nach Wahrheit, die wir gerne finden würden, auch im digitalen Raum. Und wir sind einfach durch diese Möglichkeiten, dass einfach Fotos verfremdet werden, dass uns irgendwelche Nachrichten präsentiert werden im digitalen Raum, bei denen wir nicht wirklich schnell beurteilen können, sind die nun wahr, stimmen die oder sind sie manipulativ eingesetzt, sind sie eben Fake News. Und dieses so schnell unterscheiden können, was stimmt nicht, das wird tatsächlich zu einer großen Herausforderung. Und das ist natürlich etwas, was wir im Bereich der digitalen Kompetenz oder auch der kritischen Medienkompetenz ganz, ganz stark auch im Bildungsbereich verankern müssen. Und das ist eine große Herausforderung.
Und wenn wir auf die ethischen Bedenken schauen, gerade wenn es um Kinder und Jugendliche geht, was würden Sie sagen?
Wir haben ganz viele ethische Aspekte. Also Silke Müller hat das vorhin schon auch angesprochen. Diese ethischen Aspekte sind aber auch, also wenn wir das so mehr so aus der Business-Perspektive oder gesellschaftlich betrachten, aber auch sehr viele rechtliche Aspekte. Das heißt, darf ich einfach einen Text nehmen und den einfach ein bisschen umändern und dann als meinen Text ausgeben? Also die urheberrechtlichen Fragestellungen. Wir haben im Moment sehr populär sind Musikgeneratoren, das ist sowas wie Suno.com oder Udio, mit denen kann man ganz, ganz schnell per Knopfdruck eigene kleine Musikstücke generieren. Das ist auch generative KI und dort gibt es natürlich jetzt auch urheberrechtliche Klagen von den großen Medienkonzernen, die sagen, wir wissen gar nicht, mit welchen Musikstücken diese Tools generiert wurden. Also die Trainingsdaten sind gar nicht transparent und da werden, also wenn ich jetzt Künstlerin wäre, dann hätte ich damit auch ein großes Problem. Und das sind eben auch ethische Aspekte. Also ist das für uns okay, auch als Gesellschaft, dass dort Software entsteht, die auf Trainingsdaten basiert, und das haben wir bei ChatGPT, sind es die Textdaten, wo diejenigen, die ursprünglich mal diese Texte produziert haben, nicht wirklich gefragt wurden, ob das okay ist, dass man das als Trainingsdaten für Produkte verwendet, mit denen man dann hinterher, also mit denen andere dann hinterher auch ihr Geschäftsmodell entwickeln.
Da schließt sich eine Frage an. Ich meine, da gibt es auch inzwischen ja schon Zeitschriften, Verlage, die blockieren das auch, dass dieser Zugriff auf ihre, ja, Daten geschieht. Kann man auch wieder darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, weil was offen ist und was nicht offen ist, da geht es ja auch um Vielfalt. Und dennoch die anschließende Frage auch einer Hörerin, die uns geschrieben hat, Luise Potzel. Vielleicht können Sie erst einmal grundsätzlich erklären, was KI ist, fragt sie. Wo kommt künstliche Intelligenz eigentlich her? Aus dem Weltall, von Außerirdischen? Und Sie haben ja auch nochmal die Unterscheidung benannt, die generative KI, mhm, über die wir hier reden. Vielleicht können Sie da nochmal zwei Sätze für unsere Hörerinnen.
Genau, das ist tatsächlich eine sehr berechtigte Frage. Was ist eigentlich KI, künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz ist ein Begriff, den wir leider weltweit nicht klar definiert haben. Und das stiftet halt Verwirrung. Er ist eigentlich in den 50er Jahren, also er ist eigentlich ein Begriff, der sehr früh gewählt wurde, aber sich natürlich über die Entwicklung der Software-Technologie auch sehr, sehr stark verändert hat. Und das, was wir im Moment immer mit der Überschrift künstliche Intelligenz verbinden, sind Softwareprodukte, die basieren auf speziellen Softwarearchitekturen. Man nennt das künstliche neuronale Netz, wo man quasi versucht, in Software abzubilden, was bei uns vermeintlich im Gehirn passiert. Und das, was bei uns biologisch als neuronales Netz im Gehirn passiert, das versucht man in Software zu gießen und heißt dann künstliches neuronales Netz. Und das sind bestimmte Softwarestrukturen, die es erlauben, dass eine solche Software etwas lernt, sozusagen auch eigenständig teilweise lernt. Und dieses Lernen sehen wir dann, wenn wir solche Softwarelösungen mit ganz viel Texten gefüttert haben, ist sie in der Lage zu lernen, wie wir Menschen Texte generieren und kann es dann eigenständig. Also ein ChatGPT hat gelernt durch Hunderte von Millionen von Dokumenten und Texten, wie wir Menschen Texte generieren und imitiert das und in einer ja wirklich sehr beeindruckenden Art und Weise. Und so können eben Musik, also generative KI für Musik, hat gelernt, wie wir Menschen Musik produzieren und kann es dann auch eigenständig und simuliert das oder imitiert genau das, wenn wir Bilder generieren. Wir haben ja auch viele Bildgeneratoren. Genau das Gleiche. Auch da trainiert mit Bildern von uns Menschen und kann es dann sozusagen auch eigenständig selbst generieren.
Die KI, vielleicht, sie lernt immer weiter, ja. Ja.
Vielleicht darf ich das kurz ergänzen, oder was heißt ergänzen, sondern ich verstehe die Frage der Hörerin sehr, sehr gut. Das war übrigens auch der Antrieb für mein zweites Buch, weil ich das Gefühl habe, wir haben so gesellschaftlich viele Schwierigkeiten, dem Thema Schritt zu halten und überhaupt zu verstehen, was ist denn der Zugang zu künstlicher Intelligenz? Was bedeutet das? Was ist das? Und ich habe versucht, in diesem Buch einfach mal ganz niederschwellig Interviews zu führen mit Menschen.
Frau Müller, ich ergänze ganz kurz, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen. Sie sind Digitalbotschafterin in Niedersachsen, genau. Schulleiterin der Waldschule Hatten im Landkreis Oldenburg, aber eben auch Buchautorin. Und Sie sprechen von dem Buch Wer schützt unsere Kinder? Da geht es um künstliche Intelligenz. Familien und Schule werden da verändert. Was ist jetzt zu tun? Aber ich wollte das nur schnell ergänzen.
Genau, vielen Dank. Aber genau darum geht es, dass man wirklich erstmal einen Zugang schafft, dass auch aus jeder gesellschaftlichen Schicht man Zugang zu diesem wichtigen Thema künstliche Intelligenz bekommt. Und ich habe manchmal auch bei uns im Bildungskontext so das Gefühl, dass es immer noch so ein Duktus ist im Sinne von, ach, das geht mich nichts an, ich will damit nichts zu tun haben und ich möchte das ausschließen. Das funktioniert halt nicht mehr in Elternhäusern. Das funktioniert übrigens auch nicht in Großelternhäusern. Sondern der Souveränitätsaufbau bedingt ja sozusagen die komplette Gesellschaft. Und ich glaube, an der Stelle ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Zugänge schaffen, dass sich Menschen mit diesem Thema niederschwellig beschäftigen können. Und deswegen finde ich diese Fragen mit, was ist das überhaupt, wirklich mutig und gut.
Und umso erfreulicher ist es, dass wir kompetente Menschen haben, die diese Fragen dann auch beantworten können. Und einen weiteren Hörer in der Leitung, René Kalbitz, möchte ich begrüßen, der uns aus Potsdam angerufen hat. Guten Morgen, Herr Kalbitz.
Ja, guten Morgen. Ich hoffe, Sie können mich hören.
Wir können Sie wunderbar hören, ja.
Wunderbar. Ja, ich wollte noch einen Gedanken dazu einwerfen. Also mich betrifft das. Ich sehe das bei Studenten, die wir betreuen. Ich sehe das bei meinen eigenen Kindern. Und ich möchte so vielleicht so zwei Fälle unterscheiden. Einmal den Fall, dass jemand das Tool nutzt, also eine KI nutzt, um sich etwas recherchieren zu lassen, ohne dass er das kann, ohne dass er das je gelernt hat. Also gerade bei Schülern, die sozusagen, denen noch nicht ganz klar ist, wie Erkenntnisgewinnung funktioniert und dann einfach diese Abkürzung nehmen. Ja, also ohne dass man Kopf rechnen kann, den Taschenrechner benutzen. Und dann den anderen Fall aber, dass man sagt, okay, das ist eine legitime Hilfe, wie vielleicht bei Ihnen, die journalistisch arbeiten, die wissen im Grunde genommen, wie eine Recherche geht und manches Mal eben einfach nur eine Form von Arbeitserleichterung dadurch erfahren, dass sie eine KI nutzen. Jetzt hat man aber folgendes Problem, wie ich finde, wenn man zweiterer Typ ist, eigentlich in beiden Fällen, aber gerade auch wenn man eben der ist, der es versucht, als Arbeitserleichterung zu nehmen, der weiß, wie das geht, der diese Kompetenz hat, dass eigentlich bei keiner KI, die ich je gesehen habe, benutzt habe, mir klar gesagt wird, wo kommt diese Information her. Das passiert nur in ganz seltenen Fällen. Da wird dann gesagt, ja, auf Wikipedia steht oder um nur mal ein Beispiel zu nennen, in der Regel wird nicht klar gesagt, diese Information habe ich daher, diese Information habe ich daher. Und dann ist derjenige, der das liest, natürlich in einer ganz schwierigen Position. Die Verantwortung, die er nämlich hat, das zu überprüfen, die wird ihm schwer gemacht. Mhm. Also ja, also hier müsste es eigentlich, wie ich finde, stelle ich mir so vor, eine Form von Regelung geben, dass das eingeführt wird. Und es ist eigentlich auch gar kein neues Problem.
Herr Kalbitz, ich würde ganz gerne hier kurz mal reingehen, weil es ja ein wichtiger Aspekt ist. Also nur wenn man weiß, woher die Information stammt, kann man eben auch kompetent diese Tools nutzen. Das heißt, Sie würden sich wünschen, dass, ich weiß, es gibt auch Anwendungen, wo die Quellen genannt werden. Ich arbeite selbst mit einer, wo die Quellen immer genau unten einzusehen sind. Ich kann die dann auch anklicken direkt, kann gucken, ob es wirklich da steht. Aber da gibt es sicherlich Unterschiede und ich würde es gerne mitnehmen, auch in die Runde. Wir haben noch 2 Minuten vor unseren Nachrichten. Mhm. Aber Sie kurz noch fragen, Ihre eigenen Kinder, die nutzen KI, habe ich das richtig verstanden?
Ja, das wird jetzt in der Schule angestoßen. Natürlich von der Schule erstmal sehr, sehr positiv, dass sie dieses Thema aufgreifen und das motiviert natürlich auch. Natürlich eine tolle Sache. Ja. Da wird dann mit Zugängen gearbeitet. Die Lehrer regen das auch an, dass man die benutzt.
Ja, herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben und auch nochmal den Hinweis darauf, dass die Kinder das auch sehr gerne aufgreifen, wenn es in der Schule angesprochen wird. Doris Wessels, vielleicht an Sie als Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule in Kiel, KI-Forscherin. Dieses Phänomen, dass man die Quelle nicht unbedingt immer erkennen kann. Ist das so? Ist das bei vielen Tools so? Wissen Sie das?
Dazu muss man die Frage ist sehr berechtigt und da muss man immer Aufklärungsarbeit leisten. Wir müssen unterscheiden zwischen klassischen Suchmaschinen, so wie wir das von Google her kennen. Da geben wir eine Frage ein oder einen Begriff und dann bekommen wir Links mit Quellen, die wir dann natürlich überprüfen können und in der Regel stimmen die auch. Also das haben wir gelernt. Die sind sehr oder recht zuverlässig. Jetzt haben wir aber im Bereich von ChatGPT so in dieser ursprünglichen Variante einen gänzlich anderen Mechanismus. Das ist eben keine Faktenmaschine, das ist überhaupt keine Suchmaschine, das ist das größte Missverständnis.
Und ich höre schon raus, da müssen Sie noch mal ein bisschen Luft holen, um die Frage gänzlich zu beantworten. Um 10.29 Uhr und 30 Sekunden würde ich sagen, wäre das unfair, Sie jetzt ganz abzuwürgen, sondern wir wiederholen die Frage einfach nach den Nachrichten nochmal. 00800 4464 4464, wenn Sie sich beteiligen mögen. Wir hören uns dann wieder nach den Nachrichten. Uhr ist es. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Lebenszeit. Wir sprechen über den Umgang mit künstlicher Intelligenz und versuchen auf die Frage auch einzugehen, welche Kompetenzen brauchen Kinder und Jugendliche, wenn sie denn künstliche Intelligenz nutzen. Und das nutzen sie schon sehr vielfach, haben wir auch schon hier in der Sendung kurz erörtert. Und vor den Nachrichten hatten wir einen Hörer mit in der Leitung, René Kalbitz, der uns angerufen hatte und auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass es nicht immer so einfach ist bei künstlicher Intelligenz. Wenn man mit ihr recherchiert, wenn man mit ihr irgendwas nachschlagen will, wenn man sie mit Fragen konfrontiert, bei den Antworten die Quellen zu sehen, die sind nicht immer ganz ersichtlich. Und da hatte Doris Wessels nochmal ausgeführt, Professorin für Wirtschaftsinformatik in Kiel und gerade auch den Aspekt ChatGPT aufgegriffen. Da haben wir kurz unterbrochen vor den Nachrichten, aber da möchte ich Ihnen nochmal das Wort natürlich geben. Der Unterschied zu Google und zwischen Google und ChatGPT.
Ja, ich hatte das vorhin schon versucht auszuführen. Man muss das tatsächlich ganz, ganz stark unterscheiden. Die sogenannten Textgeneratoren, und dazu gehört ja ChatGPT, ist eben keine Suchmaschine, wird aber häufig so verstanden. Und das ist eines der größten Missverständnisse, was wir von Beginn an hatten, weil man so einen kleinen Eingabeschlitz hat, wie bei Google. Und man tippt eine Frage ein und man bekommt einen Text generiert. Diesen Text, der dort generiert wird, darf man nicht als ein Ergebnis einer Suchmaschine fehlinterpretieren, sondern es ist etwas, was auf statistischer Plausibilität beruht, nämlich haben diese Modelle ja auf den Trainingsdaten gelernt, wie wir Menschen Texte generieren. Und auf Basis der Trainingsdaten wird jetzt Wortsilbe für Wortsilbe nach einer statistischen Plausibilität und Wahrscheinlichkeit dieser Text generiert. Dann gibt es auch so einen kleinen Zufallsmechanismus, sodass auch jedes Mal, wenn ich das Gleiche eingebe, etwas anderes generiert wird. Und jetzt haben wir eine Entwicklung, aber wo sich beides vermischt. Also wir haben moderne Varianten, wo wir diese Tools haben, die Texte, so ein bisschen, man kann sich das immer sehr schön vorstellen, wie bei einer Spanplatte. Wenn wir so eine Spanplatte uns anschauen, besteht die aus ganz vielen kleinen Holzelementen und Teilen, wo wir auch nicht den Baum jedes Mal. Also wir können es erstmal diese Spanplatte in dieser Form nicht noch einmal produzieren. Genauso ist es bei dem KI-generierten Text. Und wir wissen auch nicht, welcher Baum dahinter steckt. Also der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber ich glaube, der macht das ganz, ganz plastisch klar. Aber
Ich würde den Honig so nehmen. Da wissen wir auch nicht, welche Biene welcher Blüte super Nektar geholt hat.
Super, Frau Menz. Sehr, sehr schöner Vergleich. So, aber jetzt zu Herrn Kalbitz nochmal zurück. Wir haben jetzt eine Entwicklung mit diesen Modellen oder diesen Tools, wo die sich mit Suchmaschinen verbinden. Und da muss man jetzt immer ganz genau hinschauen bei den Chatbots. Haben die den Zugang zur Websuche? Also ist es Websearch oder Webbrowsing mit aktiviert? Ja oder nein? Ansonsten bewegen die sich auf ihren Trainingsdaten in ihrer geschlossenen Welt. Und ChatGPT zu Beginn war in seiner geschlossenen Welt und hatte Trainingsdaten, die hinken dann immer so der Entwicklung ein bisschen zurück. Die waren teilweise 2-3 Jahre alt. So, das heißt, man konnte da auch aktuelle Daten, man konnte sie zwar eingeben und abfragen, aber man bekam einfach ein Ergebnis, wo alle gesagt haben, das ist ja Blödsinn, das ist ja Quatsch, das stimmt ja gar nicht. Und deshalb, jetzt haben wir zum Beispiel ein Chatbot Claude von Anthropic. Es kommen also immer wieder neue Chatbots, die auch für Furore sorgen. Da muss man auch mal ganz genau hinschauen.
Ehemaliger Entwickler, ne? Auch von
ChatGPT. Ja, genau, auch Gründer. Also die Gründer sind ehemalige Mitarbeiter von OpenAI, dem Anbieter von ChatGPT. Mhm. So, das heißt, es wird also schon sehr anspruchsvoll, sich immer zu vergewissern, stimmt das, was da rauskommt oder nicht? Oder welches Tool ist für welche Zielsetzung, die ich gerade habe, das Richtige? Und diese Kompetenz, die müssen wir natürlich in der Lehre vermitteln. Und diese Dynamik, die wir jetzt gerade haben, die ist natürlich eine große Herausforderung im Bildungsbereich, weil wir dort nicht einfach mal ein halbes Jahr pausieren können, sondern wir müssen uns ständig mitentwickeln mit dieser Technologie. Und die Entwicklungsgeschwindigkeit der Technologie geben wir ja nicht vor, sondern die Anbieter bestimmen sie, im Moment vorrangig die in den USA. Und wir müssen schnell genug dabei sein und dürfen nicht hinterherhängen. Und das ist alles andere als einfach.
Ist eine Riesenherausforderung, muss man wirklich sagen. Ich beschäftige mich selbst ja auch mit diesem Thema immer wieder und merke auch, also was Sie gerade auch schon angemerkt haben, es kommt ständig was Neues dazu. Man muss eigentlich ständig wieder nachgucken, wieder sich auf Stand bringen. Ja. Wenn wir auf die Schule schauen, Sie haben es auch schon gesagt, also da müssen wir auch Kräfte haben, die das vermitteln können. Glauben Sie, dass die Schule der richtige Ort ist?
Um das zu vermitteln? Mhm. Aus meiner Sicht ja. Also es kann ja nicht sein, dass wir die Schule und das ist ja der Ort, an dem auch Bildung stattfindet, zumindest nach meinem Verständnis, und dort auch eine umfassende Bildung vermitteln sollte. Wir können doch nicht Digitalkompetenz als nicht relevant und nicht im Fokus der Schule ausblenden und ausklammern. Also ich habe immer noch den Optimismus, dass uns das gelingt, dort das Thema der Digitalkompetenz stärker zu verankern. Denn wir haben ja wirklich tragischerweise eine Aufholjagd. Wir sind, wenn man sich die Studien, die Rankings anschaut in Deutschland, was Digitalisierung und digitale Kompetenzen angeht, eher Schlusslicht. Sogar in Europa hinken wir ein wenig hinterher. Und deshalb auch ganz, ganz wichtig, wir haben in Deutschland auch im Schulbereich, das wird ja manchmal gesagt, oh Gott, Tablets und Handys weg und so weiter und so weiter. Also es gibt wenig Hinweise, dass wir an Überdigitalisierung leiden. Ganz im Gegenteil, wir müssen eher die Chancen nutzen. Und die Chancen dieser Technologie, die sind gerade dadurch, dass man quasi seinen privaten Nachhilfelehrer in Form dieser Tools jetzt nutzen kann. Wir haben ganz, ganz tolle Lernbots und das Angebot ist so vielfältig, so umfangreich. Und wir helfen damit auch den leistungsschwächeren Schülern und Schülerinnen durch diese Form der Digitalisierung. Also es sind wirklich faszinierende neue Möglichkeiten, die wir noch nie zuvor hatten. Und die müssen wir viel stärker in den Fokus rücken und das müssen wir auch viel stärker in die Schulen bringen, weil das einfach für gesellschaftliche Teilhabe der zukünftigen Generation ganz, ganz wichtig ist. Wir wollen ja digitale Spaltung vermeiden und wenn wir so weitermachen wie bisher, verstärken wir die digitale Spaltung.
Da haben wir auch einige Hörerinnen und Hörer, die uns dazu geschrieben haben. Luise Basner als Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz. Die Vodafone-Stiftung hat bei Infratestima eine Umfrage unter Jugendlichen in Auftrag gegeben. Ergebnis: 74% der Befragten nutzen bereits jetzt KI-Anwendungen, wenn auch eher aus Eigeninitiative, denn auf Anregung der Schule. Also welche Rolle spielt Schule Ihrer Erfahrung nach, wenn es um KI-Anwendungen geht?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Schule da ganz zentral ist. Wir sehen, dass SchülerInnen benutzen KI. So oder so, ob das jetzt von der Schule irgendwie vermittelt wird oder nicht, KI wird genutzt. Vor allem ChatGPT würde ich jetzt einfach mal so als Vorreiter nennen. Das wird einfach verwendet, egal ob das jetzt angesprochen wird von der Lehrkraft oder nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass es in dem Aspekt total wichtig ist, dass die Schule dann eben vermittelt, wie gehe ich denn mit dieser KI um? Wie kann ich damit umgehen in Zukunft? Wie kann ich mich auf diese ganzen neuen Sachen, die da jetzt auch kommen, einstellen? Und es ist ja einfach so, dass dass wir irgendwie ja auch wöchentlich ganz neue Sachen in der KI irgendwie haben, die dazukommen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass die Schule eben auch den Umgang dann damit vermittelt.
Aber
und
ist
erklärt,
das schon
was
so
auch die Probleme
wünschen Sie
nee,
sich,
eben
dass
nicht.
Das mehr passieren würde.
Mhm. Genau, wir sehen ganz große Probleme eben auch da drin, dass es halt eben noch nicht passiert. Und deswegen ist es halt auch total wichtig, dass wir eben diese Medienkompetenz, diese Medienbildung auch ganz intensiv an den Schulen durchführen. Denn, wie ich eben schon gesagt habe, die Schüler benutzen das sowieso. Und deswegen ist es total wichtig, dass die Schule eben dann an die Hand, die Schülerin an die Hand nimmt und eben diese Medienkompetenzen, diese Medienbildung vermittelt und eben auch den Umgang damit erklärt. Denn wir haben eben auch diese Nachteile von KI. Und es ist total wichtig, dass dann eben darüber aufgeklärt wird. Gerade dieses Thema Fake News, Deepfakes, alles Mögliche, was wir an ganz großen Problemen da haben, das können einfach auch gerade Jüngere.
Oder
und wir
das
sehen einfach,
Frau
dass ja auch gerade leider schon so 10, 11, 12-Jährige ChatGPT benutzen oder andere KIs benutzen, dass sie das einfach noch gar nicht richtig differenzieren können. Und dann ist es natürlich gerade besonders da extrem wichtig, dass wir da einfach Medienbildung auch haben, damit auch eben diese jüngeren Kinder einfach mit KI umgehen können.
Und das, was Doris Wessels ja auch gerade beschrieben hat, das kommt auch immer darauf an, was möchte man eigentlich von dem Tool, ne? Und dann entsprechend auch weiß, was kann ich erwarten und was kommt da an Informationen eben auch, an seriöser Information oder woher kommt die Information, und das zu unterscheiden, sicherlich ist eine Kompetenz, die Kinder und Jugendliche ebenso brauchen wie auch wir Erwachsenen. Wir haben einen Hörer in der Leitung, der uns aus Hamburg angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Sie wollten Ihren Namen nicht so gerne bei uns nennen, weil es geht um Ihren Sohn, richtig?
Genau, richtig. Und ja, das ist so ja. Ein bisschen im Hintergrund bleiben, ist dann immer ganz geschickt.
Ja, gerne. Um was geht's Ihnen?
Also ganz, ganz spannend. Mein Sohn hatte die Aufgabe, in einem Plakat einen berühmten Künstler darzustellen. Und er hat sich Udo Lindenberg ausgesucht. Und wir haben das zusammen gemacht. Ich habe dann gesagt, hier, pass mal auf, mach das über Google und guck mal, was du über den findest. Mhm. Ganz spannend, direkt davor war die Unterrichtseinheit, aus langen Texten über Stichworte kurze zu machen und aus diesen Stichworten dann wieder lange. Das hat ineinander gegriffen, das wäre sehr clever.
Die Sohn ist in der 5.
Klasse. Und dann hat er da halt, ne? Genau, und dann hat er eben alles Mögliche aufgeschrieben. Eine Katastrophe aus meiner Sicht. Er hat aber eine sehr gute Note mit nach Hause gebracht, weil die Lehrerin gefragt hat, was er denn glaubt, was als nächstes mit dem Udo Lindenberg passiert. Und dann hat er gesagt, naja, so ewig lang lebt er nicht mehr, der raucht nämlich ganz viel Zigarre. Das fand ich schön. Und das wusste er, weil er eben viele Bilder gesehen hat, wo halt eben auch eine Zigarre drauf war.
Würden Sie sagen, es war gut, dass Ihr Sohn gegoogelt hat und auch, wenn ich richtig informiert bin, ChatGPT genutzt hat?
ChatGPT haben wir danach benutzt.
Mhm.
Also er hat
mit
das abgegeben. Es war ein sehr erwachsenes, grundschuluntypisches Plakat, das dabei rausgekommen wäre, ne? Also die Aufgabe, die er ChatGPT gestellt hat, per Sprachnachricht, mach mir bitte mal ein Plakat über Udo Lindenberg. Und dann kam ganz viel. Und dann habe ich gesagt, ey, pass mal auf, formulier das doch mal genauer. Dann hat er gesagt, so, ich bin 10 Jahre alt, ich gehe in die 4. Klasse und ich muss ein Plakat machen über Udo Lindenberg. Dann kam erst mal eine persönliche Ansprache. Hallo, toll, dass du dir das rausgesucht hast, am besten machst du das so und so. Dann wurde das aufgelistet und am Schluss kam noch ein Text. Du kannst das noch farbig unterteilen und wenn du das vortragen musst, dann am besten immer lächeln. So. Und ja, ich fand das faszinierend, weil einfach ChatGPT da nicht nur die Info geliefert hat, sondern eine Anleitung.
Ja, und was wäre Ihr Fazit jetzt?
Mein Fazit ist, das muss ich gerade noch dazu sagen, in der Folge gab es einen Elternabend und die Lehrerin hat ein Plakat vorgelesen. Das war eindeutig mit ChatGPT geschrieben. Also sie gesagt hat, dieses Vokabular benutzt kein Viertklässler. Und die Quintessenz war dann, ey, guckt, was eure Kinder machen, denn nächstes Jahr sind die in der 5. Klasse, da wird anders geguckt. Und dann kriegen die darauf eine super schlechte Note, nur über Vermeiden von Suche oder Faulheit, wie auch immer. Und das fand ich eine ganz spannende Botschaft. Weil die auch so in der Elternschaft wirklich so ein bisschen verwirrt aufgenommen wurde. Ja, das fand ich eben spannend, dass die Eltern damit ins Boot geholt wurden, in der Hoffnung, dass es an die Kinder weitergetragen wird. Aber es ist eben diese Sensibilität, finde ich, heißt ja nicht, ich muss Grundschüler informieren, sondern ich muss dieses Thema ins Elternhaus tragen, dass dort eine Aufklärung stattfindet. weil eine Klasse oder eine Klassenlehrerin in unserem Fall kann die verschiedenen Bedürfnisse einfach nicht bedienen. Das mussten dann Eltern machen. Und das fand ich von der Lehrerin sehr clever, weil eben die Eltern die Information bekommen haben und die Kinder nicht.
Und sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ein Vorgang, wie es wie ihn viele Eltern und Lehrkräfte sicherlich auch momentan überall in Deutschland erleben. Danke Ihnen, dass Sie uns das aus Hamburg geschildert haben, die 00800 446 44464 gewählt haben, um zu uns in die Sendung zu kommen. Das können Sie alle auch weiterhin tun. 00800 446 44464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Sicke Müller, Sie sind nicht nur Digitalbotschafterin in Niedersachsen, sondern Sie sind auch Schulleiterin einer Schule im Landkreis Oldenburg. Wenn Sie das hören, was unser Hörer da gerade geschildert hat, etwas, was Ihnen sehr bekannt vorkommt, dass die Kinder mit ganz unterschiedlicher Qualität mit ihren Hausaufgaben dann in die Schule kommen, den gelösten, und sie schon manchmal den Verdacht haben, oh, da ist auch schon die KI mit am Werk gewesen?
Ja, also den Verdacht habe ich auch tatsächlich bei Elternmails, die ich bekomme oder wie auch immer. Aber das Wort Verdacht ist da schon etwas schwierig an der Stelle. Denn am Ende des Tages müssen wir Kinder ja befähigen, dass sie die KI als Assistenten in ihrer Arbeit, aber auch in unserer eigenen Arbeit anerkennen können.
Das heißt offenlegen, dass sie benutzen.
Ja, genau. Und die Problematik dahinter ist aber, dass wir, und Doris Wessels hat angesprochen, die Dynamik immer noch unterschätzen. Das heißt, ich würde mir so sehr wünschen, dass wir in verpflichtende Lehrer-Fort- und Weiterbildung gehen, was das Thema KI angeht. Denn es ist ja immer noch im Bereich der Freiwilligkeit, ob wir dort eine Fortbildung belegen bei einem Institut oder nicht, obliegt jeder Lehrkraft selber. Und das ist problematisch derzeit, weil wir natürlich auch dafür sorgen müssen, dass Kinder chancengleich beschult werden. Stell dich mal vor, ein Lehrer im Deutschunterricht sagt, ey, wir experimentieren mal ganz klassisch mit ChatGPT, mit anderen Chatbots oder wie auch immer, um mal zu testen, wo sind die Grenzen, wo muss man aufpassen und wo ist mein eigenes Denken wichtig. Und in der anderen Klasse sagt ein Lehrer, wehe, wenn ihr damit arbeitet. Ich sage euch, die Arbeit ist dann eine 6. Mhm. Das ist natürlich total ungerecht und das geht nicht. Und
es geht auch noch ein Stück weiter. Wir brauchen auch einheitliche Regelungen, wie in der Schule damit umgegangen werden soll.
Ja, es gibt Richtlinien in den Bundesländern natürlich zum Umgang mit KI in der Schule, aber trotzdem muss man ja dann den Umgang erstmal pflegen, damit diese Richtlinien ziehen. Und das ist eben noch nicht überall gesagt, dass wirklich mit KI gearbeitet wird oder das erkannt wird. Ein anderes Problem ist aber, dass es immer mehr Apps gibt, die Kinder auch entlasten sollen, im eigentlichen Sinne, so sagen es zumindest die Hersteller. Und ich sage hier mal ein Beispiel, es gibt im Moment die App Gaut, die schreibt man G-A-U-T-H. Die ist entstanden von dem gleichen Mutterkonzern wie TikTok, so ByteDance. Und die haben diese App entwickelt und sagen, komm her, mach mal ein Foto deiner Aufgabe, die an der Tafel steht, die im Buch ist oder wie auch immer. Und ich löse für dich diese Hausaufgabe, dann hast du Zeit, dich mehr bei TikTok fort- und weiterzubilden. Das ist dramatisch, wenn wir selber keine Souveränität im Umgang mit KI haben, Kinder dann tatsächlich in diesem Bereich so gehen zu lassen, wo sie dann, und ich hätte das genau so gemacht, wenn mir jemand gesagt hätte, das ist ja wie Abschreiben im Bus, dann hat man halt noch nicht mal abgeschrieben und vielleicht die Inhalte in dem Moment gelesen, sondern man hat gar nichts mehr gemacht und sich mit dem Thema überhaupt nicht mehr auseinandergesetzt. Und Sie fragten auch eben ja zu Beginn der Sendung, welche Kompetenzen brauchen Kinder? Und ich glaube, gerade dieses kritische Denken, kritisches Hinterfragen, kreativ sein, Dinge kollaborativ, also in Zusammenarbeit lösen, wird immer wichtiger in diesen Zeiten. Und wenn wir nicht reflektiert mit KI umgehen und wenn wir nicht gemeinsam mit den Kindern experimentieren und eben, wie gesagt, auch Grenzen herausfinden oder vielleicht den Wert der Menschlichkeit, der Empathie in den Vordergrund stellen, dann haben wir in Zukunft ein Riesenproblem. Und ich glaube, dieses Problem rollt schneller auf uns zu, als wir wahrhaben wollen, weil unser Schulsystem nicht vorbereitet ist auf diese Herausforderung.
Und das ist ein großes Thema. Eine Lehrerin aus Berlin hat uns da auch geschrieben, Sie haben es ja auch gesagt, verpflichtende Fort- und Weiterbildung. Aber gleichzeitig haben wir auch von rasanter Entwicklung gesprochen. Die Hörerin fragt, wie soll Medienbildung in der Schule stattfinden, wenn keine digitale Struktur, also Hardware, Software da ist? Wie sollen alle Lehrkräfte KI vermitteln, wenn, wie eben gesagt, die Entwicklung so schnell ist, dass sich alle Woche etwas ändert? Warum sollten überhaupt immer mehr digitale Medien genutzt werden, wenn es viele Studien gibt, wie die steigende Nutzung Kinder und Jugendliche depressiv macht, dass sie das belegen? Warum Schüler nicht ohne ständige Nutzung von Tablets und Handys auch mal eine Auszeit geben? Was antworten
Sie? Ja, das machen wir ja auch. Also es ist nicht so, dass man sich vorstellen muss, dass Kinder wie Roboter vor Tablet und PC sitzen. Das ist ja Quatsch. Aber ehrlicherweise ist diese Welt digital, ob wir wollen oder nicht. Und Schule ist der Schutzraum, der natürlich auch analoge Angebote macht, wie Kinder Zeit verbringen können, wie sie Streits auf Augenhöhe lösen. Ich würde mir auch übrigens smartphonefreie Schulen wünschen. Bei uns ist das Smartphone untersagt. Nicht, weil ich glaube, dass da irgendwie Fälle bei TikTok und Co. verhindert werden, sondern weil die Kinder einfach wirklich in der Pause sich miteinander auseinandersetzen müssen. Das ist ganz wichtig. Aber die Hörerin hat ja recht. Das heißt, am Ende des Tages geht es darum, dass wir keine einheitliche Strategie haben. Da spielt mit Sicherheit die heilige Kühe des Bildungsföderalismus eine große Rolle, dass Bayern vielleicht anders arbeitet als Niedersachsen, als Schleswig-Holstein, als Hamburg. Und es spielt eine große Rolle, dass diese Strategie nicht formuliert ist. Das heißt, uns sagt ja keiner, du machst jetzt den und den Kurs. Dann wird es so in den Unterricht gebracht. Und das sind jetzt sozusagen die ersten Schritte, wie es unterrichtet. Und das bräuchten wir eigentlich. Und das ist so ein diffuser Raum. Und die Hörerin hat auch recht. Wir sprechen von Digitalisierung in den Schulen, aber ehrlicherweise sind wir ganz oft über den Bereich der Technisierung noch gar nicht herausgekommen. Das heißt, da hängen Panels an der Wand, sprich irgendwie elektronische Tafeln, die Kinder haben die Geräte, aber am Ende ist es keine Änderung der Arbeitsform. Und wir müssen uns trotzdem mit der Digitalisierung der Gesellschaft auseinandersetzen und den Kindern eben jene Kompetenzen mitgeben, wie das kreative Denken, das kritische Denken, damit sie Bestand haben in der Zukunft. Und ich gebe den Lehrkräften, die sagen, was sollen wir denn noch machen und wann? Es ist doch im Grunde nichts geklärt, total recht. Es bräuchte ein Systemhack, es bräuchte ein anderes System. Und man fühlt förmlich mit, dass man sagt, okay, Leute, wie sollen wir es denn machen, wenn es keiner endlich mal regelt und eine ganz klare Struktur vorgibt? Und das ist, ausgesprochen muss es sein, es ist ein Problem, ja.
Wir haben viele Hörerinnen und Hörer, die uns schreiben und auch anrufen. Helmut Krüger hat uns geschrieben, als allererstes sollte eine wohlverstandene Distanz herrschen, sodass Menschen weder einer Faszination noch einem Hype erlegen sind. Und erst dann sei gewährleistet, dass ein zugelegtes Mittel bloßes Mittel bleibt und sich der Bedienende nicht faktisch zum Knecht seines Mittels macht. Dazu passt vielleicht auch unser nächster Hörer, der in der Leitung ist. Schönen guten Morgen, Herr Siemens. Sie rufen uns aus Norddeutschland an. Schön, dass Sie da sind.
Ja, moin, einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Ja, und zwar, also ich komme auch aus der Branche, ich bin Informatiker und im Grunde, die KI lernt ja immer mehr dazu, wir sind ja gerade noch in den Anfängen und ersetzt den Menschen ja quasi in allen Bereichen. So, und da kommt ja auch dazu, dass zum Beispiel heute das soziale Leben zu Großteilen ja über die ganzen sozialen Netzwerke stattfindet und es da ja auch problemlos möglich ist, dass eine KI mich anschreibt und ich mich mit der KI anfreunde. In Gesprächen. Und die KI kann dann natürlich auch einen Kumpel anschreiben und freundet sich mit ihm an. Und dann spreche ich meinetwegen, auch wenn ich gar nicht weiß, dass es sich um eine KI handelt, über irgendwelche Probleme. Die KI kann dann genauso oder im Nachhinein auch mit meinem Kumpel über diese Probleme sprechen. Und auch, was Sie gerade sagten mit Empathie, die geht dadurch ja total verloren, weil ich ja gar nicht mehr weiß, was ist real und was ist fake. Und auf der anderen Seite machen wir uns ja auch total angreifbar. Also es ist zum Beispiel, hat Facebook jetzt ja verkündet, die Sozialprofile auswerten zu lassen. Und da gab es auch schon Beispiele, wie durch Algorithmen, durch Machine Learning Wahlen manipuliert worden sind. Und die KI hat dann ja auch die Macht, im Prinzip meine Meinung so zu lenken, wie es gerade irgendjemand möchte. Und das sehe ich als Riesengefahr. Also.
Gebe ich auch gerne in die Runde, Herr Siemens. Danke, dass Sie uns angerufen haben und auch diese Bedenken auch nochmal geäußert haben. Doris Wessels als Wirtschaftsinformatikerin, droht uns da tatsächlich, dass wir noch weiter ausgespäht werden, dass wir noch mehr getäuscht werden in der Zukunft? Wie sehen Sie das?
Also ich danke erstmal Herrn Siemens für den Beitrag. So als Informatiker hat das sehr schön beschrieben. Es gibt tatsächlich Entwicklungen und er spielt wahrscheinlich auf Character AI an. Das ist so ein Tool, mit dem, also wo diese soziale Begegnung Mensch und Maschine stattfindet, also wo man sich dann quasi in Avatare verliebt und Avatare als so seine Lebensbegleiter dann wahrnimmt. Und das wird tatsächlich weltweit sehr stark nachgefragt und ist auch eine Entwicklung, die man kritisch beäugen muss. Aber alle diese Entwicklungen, die er beschrieben hat, die finden nun mal im realen
Leben statt. Und das Leben oder unsere Umgebung ist nicht immer so, wie wir sie uns wünschen, sondern wir müssen uns der Lebensrealität auch der Lernenden stellen. Das bedeutet aber auch, dass wir doch in unserer Bildung genau diese kritischen Aspekte, die Risiken auch vermitteln müssen. Wir können doch nicht einfach das Thema ausblenden und die Lernenden sich selbst überlassen und quasi autodidaktisch sie lernen lassen, wie sie mit dieser Lebensrealität klarkommen. Dass auch die Gefahr zum Beispiel der Manipulation von Wahlen, also wie stark greift das in das gesellschaftliche Leben ein? Das sind ja alles ganz zentrale Leben für das gesellschaftliche Miteinander, die natürlich in die Bildung hineingehören. Die müssen in der Schule stattfinden, die müssen in der Hochschule stattfinden und auch in anderen Bildungsbereichen. So, und das ist aus meiner Sicht also eher zeigt die Relevanz dieses Themas und dass wir sie viel, viel stärker, viel offensiver, mit viel mehr Priorität auch in die Bildungsprozesse integrieren müssen. Wir können das nicht einfach so laufen lassen. Und wir können, und das ist für wirklich viele, auch so Führungskräfte im Bildungsbereich, ist das schon so wie eine Kränkung, ne? Weil sie nicht mehr Herr und Frau des Geschehens sind, sondern wir sind Getriebene in diesen Prozessen. Und die werden wir nicht einfach ausbremsen können. Wir haben sowas wie den Europäischen AI Act, der jetzt gerade an den Start geht. Da ist sehr vieles geregelt. Wir versuchen in Europa schon so rote Linien festzuzurren, wo wir sagen, also bis dahin, aber nicht weiter. Und diese Spielregeln, die wir hier in Europa festgezurrt haben, von denen wissen wir nicht, ob die uns wirklich helfen oder ob sie uns auch an manchen Stellen, auch gerade was so Innovationen angeht, was die Unternehmensperspektive und die Entwicklung von neuen Technologien in Unternehmen bis hin zur Gründung befördert, ob uns das ausbremst, das wissen wir nicht. Aber ich denke, es ist wirklich ein Versuch wert und wir versuchen dann diese negativen, diese besonders kritischen Aspekte, die versuchen wir auszublenden oder auch zu verbieten, ganz, ganz stark. Und Bildung ist im EU-AI-Act auch berücksichtigt, ganz klar adressiert und das wird uns die nächste Zeit halt auch beschäftigen, wie wir das dieses Konstrukt bestmöglich benutzen, um diese Fehlentwicklungen auch in diesem Bereich in den Griff zu bekommen.
Wir werden gleich auch nochmal genau darauf schauen, wie können Kinder und Jugendliche sicher und verantwortungsvoll mit den Chancen und Risiken von KI im Alltag umgehen. Das ist eine Frage, die uns heute auch beschäftigt. Welche Kompetenzen brauchen Sie? Sie können uns weiter anrufen, die 00800 4464 4464 wählen oder eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
In der wir weiterhin über den Umgang mit künstlicher Intelligenz sprechen und über die Frage diskutieren, welche Kompetenzen brauchen Kinder und Jugendliche bei der Nutzung dieser Technologien. Und ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Das haben sehr viele Hörerinnen und Hörer auch getan, unter anderem Herr oder Frau Kramer mit der Frage oder ist es nicht absurd zum Thema Kompetenz? Viele Kinder wissen mehr über die Klippen des Internets als ihre Eltern. Seit letztere vor Jahrzehnten mit Kupferkabeln der Deutschen Post, heute Telekom, unsere digitale Zukunft tief in die Erde versenkt haben. Ihre steile These, die Mehrzahl der Älteren über 50 in Deutschland, die wusste vor GPT quasi nichts über KI. Da hatten die Enkel und Heranwachsenden unter 20er die neue technische Intelligenz längst auf ihren Smartphones benutzt. Und längst werden wir alle konfrontiert mit weltweit agierenden digitalen Konzernen, die ständig weiterentwickeln. Und das Fazit, nicht nur die Jungen, auch die Älteren brauchen Kompetenztraining, um gegen Maschen und Tricks von Geschäftemachern, Influencern und Hackern gefeit zu sein. Ein weiterer Hörer hat uns geschrieben, Kinder und Jugendliche brauchen erst einmal Input für das Gehirn und brauchen kein Gerät, was ihnen das Denken abnimmt. Und Kinder und Jugendliche müssen erst einmal das Gehirn auch trainieren. Die Verbindungen müssen im Gehirn ausgeprägt und trainiert werden, sonst erziehen wir uns Dummköpfe heran. So Martin Witt aus Karlsruhe. Geschrieben hat uns auch Sabine Behrens. Ihr geht es darum, dass es beim Schreiben eben nicht, zumindest für Schülerinnen und Schüler, primär um die Produktion von Texten und die Vermittlung von Informationen bedeutet, Denken hängt unmittelbar mit der sprachlichen Formulierung der Wahl prägnanter Begriffe und der Herstellung von logischer Zusammenhängen zusammen. Die Schüler verfügen selbst am Gymnasium ohnehin kaum noch über Basiskompetenzen des Schreibens und beherrschen die Sprache nicht mehr, so Sabine Behrens in ihrer E-Mail an uns. Gleiches gilt für das Lesen. Nimmt die KI die Arbeit hier ab, zum Beispiel indem komplexe Texte zusammengefasst werden, bilden sich kognitive Fähigkeiten nicht aus. Also das sind Bedenken unserer Hörerinnen und Hörer. Doris Wessels, vielleicht, Sie sind jetzt keine Hirnforscherin, aber beschäftigen sich ja sehr stark mit der Wirkung von künstlicher Intelligenz. Die Vor- und Nachteile, wir haben schon eingangs ja auch gesagt, es gibt ja nicht nur Nachteile, aber sind die Bedenken berechtigt, dass man erstmal den Kindern auch diese Kompetenzen vermitteln muss? Also die Kompetenzausbildung beginnt erstmal darin, rechnen, schreiben, lesen.
Ja, das sind ja die sogenannten basalen Kompetenzen, die, das sagen eben doch die Bildungsforscher, Ergebnis auch der PISA-Studien oder des PISA-Schocks. Und das forciert man natürlich auch, dass das Lesen, Schreiben, Rechnen mehr Raum bekommt, dass diese Basiskompetenzen stärker vermittelt werden. Aber ich möchte nochmal auf die Kernfrage, auch die heute hier im Fokus steht, nochmal eingehen. Also welche Kompetenzen sind eigentlich wichtig? Und ich komme ja so eher also aus dem Hochschulumfeld, eher so aus dieser Wirtschaftsperspektive. Und wenn man dort zum Beispiel das World Economic Forum, die ja jedes Jahr auch in Davos tagen, immer viel Studien herausgeben, wenn man sich da anschaut, was benötigt eigentlich der Nachwuchs zukünftig, wenn er dann im Job ist, an Kompetenzen. Und da sind immer so auf den ersten Plätzen das analytische Denken, das kreative Denken und an Bedeutung gewinnt natürlich die technologische Kompetenz. Also mit den ganzen Techniken, die wir so haben, auch kompetent umzugehen. Mhm. Wenn wir im Bildungsbereich uns anschauen, was da so die anerkannten Maßstäbe sind, Modelle, an denen wir uns orientieren, dann ist zum Beispiel dieses 4K-Modell, finde ich, passt da super gut dazu. Da geht es dann um, also die 4Ks stehen für Kreativität, für Kooperation, Kommunikation und kritisches Denken. Und wenn man sich das so anschaut, dann ist dort der Einsatz dieser Tools, also die technologische Kompetenz in Verbindung mit Kreativität und analytischem Denken zu nutzen, passt einfach ganz, ganz wunderbar. Und das, was wir dort in der Diskussion schon erlebt haben, ist, dass diese vielen Missstände resultieren daraus, dass diese Technologien nicht klug in den Unterricht integriert werden. Das heißt, und das ist auch meine Strategie, ich bin ja auch selber Lehrende, ich versuche diese Tools wirklich ganz bewusst zu integrieren, damit die Lernenden die Tools auch benutzen müssen. Und dann üben wir halt Kreativität im Austausch mit diesen Tools. Kooperation entsteht dann natürlich auch in Projekten. Also wir müssen auch über andere Formen des Lernens und des Lehrens nachdenken. Wir werden mehr projektorientierte Lernformen haben, wo man mit Menschen, also Mensch und Maschine, aber insbesondere in Teams auch zusammenarbeitet, weil man das hinterher im Job auch muss. Kommunikation ist dann ganz, ganz wichtig. Auch bei Kommunikation können uns die Tools helfen. Wir haben quasi keine Sprachbarriere mehr. Wir können online übersetzen. Also es gibt so viel Hilfestellung, so viel Unterstützung, aber wir müssen dieses neue Zusammenspiel lernen und das müssen wir trainieren und dafür müssen wir auch qualifizieren und dazu müssen wir Lehrenden das auch selber beherrschen und deshalb ist die Lehrer, also die Ausbildung der Lehrenden und die kontinuierliche Ausbildung, das was auch Silke Müller hat ja von einer Pflicht zur Weiterbildung gesprochen, wir müssen ein ganz anderes Tempo und eine ganz andere Bedeutung dieser kontinuierlichen Weiterbildung beimessen.
Und was unsere Hörerinnen und Hörer auch umtreibt, ist die Frage auch der Bildungsgerechtigkeit, die Sie ja damit auch schon angesprochen haben. Und auch die Frage, wie können eben auch die Techniken im Unterricht eingesetzt werden, um möglicherweise da auch dienlich zu sein. Sonja Finkenzeller zum Beispiel fragt, wie können Lernbots eingesetzt werden, um Inklusion auch an Schulen zu fördern? Mhm. Welche sind da empfehlenswert? Barbara Kiesbohrer hat uns geschrieben und die hat eher Sorge, dass KI-Tools die Kluft zwischen schwächeren Schülerinnen und starken Schülerinnen verschärfen werde. Denn aus ihrer Erfahrung stellt sie fest, dass viele schwächere Studierende ChatGPT als Abkürzung nutzen, jedoch oft die schön klingenden Texte nicht mehr kritisch überprüfen können, während stärkere Studierende diese Tools dann mittlerweile schon sehr clever einsetzen. Die Spaltung, befürchtet sie, könnte sich verschärfen, je besser die Tools werden, da die Lehrenden selbst, und sie gehört auch zu den Lehrenden, ist selber hat eine Professur, während stärker die Lehrenden an dieses Textniveau bereits gewöhnt werden und vermutlich bald die Softwarenutzung nicht mehr identifizieren können. Also diese Frage, welche Klüfte werden weiter geöffnet oder werden vielleicht geschlossen, mit der beschäftigen Sie sich ja auch. Frau Wessels.
Ja, deshalb brauchen wir einen Zugang zu diesen Werkzeugen, zu diesen Tools. Das haben wir bislang in Deutschland nicht geschafft. Wir haben aber im Schulbereich haben wir Drittanbieter. Wir haben zum Beispiel Phobis oder Schul-KI. Das heißt, die stellen Plattformen bereit, wo man dann in der Schule als Lehrer oder Lehrerin mit seiner Schulklasse quasi in einen digitalen Klassenraum einzieht und die entsprechenden Werkzeuge dann auch datenschutzkonform benutzen kann. Einige Bundesländer haben das schon. Wir haben da, das war heute Morgen tatsächlich auch in einem Beitrag, den ich gelesen habe, wieder das Problem. Ist das rechtlich alles entsprechend verankert, abgesichert? Das heißt, wir haben auch wieder Datenschutzdiskussionen und Herausforderungen. Das einzige Bundesland, was es anscheinend auch im Einklang mit den Datenschützern geschafft hat, ist Rheinland-Pfalz, wo dann in dem Bundesland, in den Schulen diese Techniken oder diese Tools benutzt werden können. Wir haben im Hochschulbereich merkwürdigerweise ganz andere Wege gewählt. Also da ist es eher noch ein Flickenteppich. Wir haben so einen Zugang zu den Sprachmodellen. Das ist die sogenannte Hawkey-Schnittstelle, die auch immer intensiver genutzt wird. Aber das war so eine Initiative aus so einer Hochschulgruppe heraus, die dann genutzt wurde und genutzt werden kann, auch von anderen Hochschulen. Aber es fehlt uns sozusagen, und das, ich weiß nicht, wer das von angesprochen hat, ich glaube Silke Müller, die Struktur. Also wir haben einfach kein gemeinsames Vorgehen. Und ich hatte im letzten Jahr bei dem Bundestagsausschuss zum Thema ChatGPT vorgeschlagen, schnell eine Taskforce KI-Bildung aufzurufen oder zu starten und auch wirklich also bundesweit, länderübergreifend, endlich diese Aktion zu starten, schnell zu qualifizieren, natürlich auch in Verbindung mit dem Zugang zu solchen Tools für alle und nicht diesen Flickenteppich zu praktizieren, der damals schon erkennbar war und den wir leider immer noch haben.
Silke Müller, Sie sind angesprochen als Schulleiterin der Waldschule, hatten eine Oberschule, an der man den Haupt- und Realschulabschluss machen kann, so habe ich es im Internet gelesen, und an der auch mit künstlicher Intelligenz bereits gearbeitet wird.
Ja, genau. Also es ist genau das, was Doris West jetzt gerade sagte. Beispielsweise diese Plattform Phobits, sie auszuprobieren, so zu testen, dass man sozusagen in diesen virtuellen KI-Raum eintritt. Das machen wir. Und das machen wir auch sozusagen, um die Plattform weiterzuentwickeln. Und ich glaube tatsächlich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir experimentieren, dass wir herausfinden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das Thema Inklusion ist angesprochen. Es gibt so tolle Chatbots oder Lernbots, die gerade spezialisiert sind auf den wirklich herausfordernden Bereich der Inklusion, um hier gerecht zu werden, wenn Kinder tatsächlich Auffälligkeiten haben und eine Lernunterstützung brauchen. Und ich glaube tatsächlich, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich dem Thema jetzt zu stellen und zu sagen und zu experimentieren und zu sagen, wie können wir KI sehr, sehr schnell in den Unterricht integrieren, um auch jene angesprochene Chancenungerechtigkeit auszuhebeln. Denn das ist richtig, was die Hörerin geschrieben hat. Natürlich ist es so, dass wir Kinder haben, die sagen, oh, ich habe keine Lust, ich habe es vorhin schon gesagt, ich möchte meine Hausaufgaben nicht machen, ich möchte abschreiben, ach, lass mal KI meine Hausaufgaben erledigen. Und das ist natürlich im Gegensatz zu den Lernenden, die einen kritischen Blick haben, die es sozusagen als Assistenz nutzen, ein großer Unterschied. Aber diese Bildungsunterschiede haben wir auch schon vor KI in ganz, ganz vielen Bereichen gehabt. Und die Aufgabe von Lehrkräften ist ja, integrativ zu arbeiten, diese Unterschiede irgendwie zusammenzuführen und einen Zugang zu schaffen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist ChatGPT ja seit Ende November 22 quasi auf der, oder 23 da plötzlich gewesen und auf der Tanzfläche sichtbar da. Und wir müssen uns diesem Thema stellen. Das heißt, zu sagen, aus der Schule muss es rausbleiben, die basalen Kompetenzen stehen im Vordergrund. Das ist nicht in der Form richtig, dass man eben KI nicht in der Schule einsetzen sollte und andere Dinge in den Vordergrund setzen sollte, sondern ich glaube, der Einklang, das ist das, auf was es jetzt ankommt, dass wir im Einklang mit KI versuchen, Wege zu finden, die strukturiert Kinder und Jugendliche befähigen an diesen Herausforderungen, die auch Doris Wessels eben durch die Kompetenzen, die gefordert sind, angesprochen hat, um sie da vorzubereiten. Und ich mache mir im Moment Sorge, wie weit wir abgehängt werden, wie weit sozusagen der PISA-Schock noch nachhallen wird, weil wir einfach nicht schlagkräftig sind. Und auch das sprach Doris Wessels an. Es kann doch nicht sein, dass in einem Bundesland dann Lizenzen zur Verfügung stehen, damit ein ganzes, das hat ja auch eine Kostenfrage, ne? Ein ganzes Bundesland mit einer Plattform wie Phobits arbeiten darf und alle anderen streiten sich um den Datenschutz. Das ist auch dann politisch gemachte Ungerechtigkeit und Bildungsungerechtigkeit, was so nicht bleiben darf.
Und Luise Basner, Sie haben es ja auch schon geschildert, dass Sie nicht den Eindruck haben, dass diese Einsicht eben auch in der Schule angekommen ist und bei Lehrkräften auch da ist. Wenn wir aber darauf schauen, wie wichtig es ist, wie wir es gerade auch geschildert bekommen haben, dass die Schülerinnen und Schüler, dass die Kinder und Jugendlichen eben den Umgang auch lernen. Was würden Sie sagen, wie sehen Sie die Chancen auch, dass das im Unterricht eingesetzt werden kann?
Ja, ich sehe auf jeden Fall ganz große Chancen. Wir sehen natürlich, das ist einfach ja auch, das muss man auch sagen, es gibt ja Lehrkräfte, die das einfach im Unterricht schon implementieren. Also wir sehen, dass es Lehrkräfte gibt, die beispielsweise dann einen Aufsatz, wir sollen einen Aufsatz beispielsweise schreiben. In Englisch hatten wir das jetzt vor kurzem und dann wurde aber dieser Aufsatz, diese Aufgabe schon mit ChatGPT behandelt. Und dann war die zweite Aufgabe sozusagen, den eigenen geschriebenen Aufsatz mit dem von ChatGPT zu vergleichen. So. Und natürlich, das geht vielleicht auch nur bei SchülerInnen, die vielleicht schon älter sind, aber natürlich ist es genau das, solche Aufgaben, die man einfach in dem Unterricht implementieren kann. Und das machen einige Lehrkräfte schon. Und das Problem, was wir haben, dass es noch nicht flächendeckend passiert. Und deswegen ist es, glaube ich, auch total wichtig, dass wir einfach schauen, okay, was wird jetzt schon gemacht, was ist effektiv und wie können wir das auch in einem anderen Unterricht anwenden? Und dass die Lehrkräfte auch da so ein bisschen gucken, okay, was können wir voneinander lernen? Weil ich glaube, das einfach nur irgendwie so zu verdrängen und zu sagen, okay, wir benutzen, wenn ihr ChatGPT benutzt, dann gibt's eine 6. Das ist auf jeden Fall keine Lösung. Und deswegen ist es auch total wichtig, dass es eben ja von der Politik auch eben ganz, ganz viel kommt. Irgendwie der Umgang mit KI muss im Unterricht implementiert werden, dass wir auch dazu Fortbildung, eben diese Fortbildung von den Lehrkräften haben. Und ich glaube, dass wir ganz große Chancen haben, auch KI dann wirklich richtig gut im Unterricht einzusetzen.
Und ich möchte aber auch nochmal die Frage anschließen, welche Kompetenzen braucht es? Weil das ist ja auch die Frage, der wir hier nachgehen. Welche Kompetenzen brauchen Kinder und Jugendliche, allerdings ja natürlich auch Erwachsene, wir alle im Umgang mit dieser Technologie. Aber was glauben Sie, kann die Schule da vermitteln, wenn es um die Kompetenzen geht? Was würden Sie sich wünschen?
Ich glaube, es ist total wichtig, dass die Schule auf jeden Fall ja gerade so diesen informativen Gedanken vermittelt. Also, dass wir schauen, wie beziehe ich Informationen, welche Informationen sind, ja, sind echt, sind Wahrheiten, was sind Fake News, dass man da auf jeden Fall guckt, okay, wo recherchiere ich, welche Quellen auch kann ich benutzen, wenn ich irgendwelche Präsentationen beispielsweise mache. Ich glaube, das ist eine Kompetenz, die ganz, ganz wichtig ist. Und wenn wir diese Kompetenz haben, dann hat man ja schon total viel gewonnen, weil wir dann ja wissen, okay, die Informationen, die jetzt von ChatGPT kommen, das sollte ich vielleicht eher nochmal nachschauen, ob das jetzt wirklich so stimmt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Kompetenz haben. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es total wichtig ist, dass wir eine Kompetenz vermitteln, wie wir grundsätzlich eben mit diesen Deepfakes, mit den Fake News umgehen. Ich glaube, das ist auch total wichtig, dass das einfach implementiert wird. Also gerade so diese Medienkompetenzen, dass wir die grundsätzlich einfach fördern. Und es ist natürlich einfach wichtig, dass wir auch die Kompetenzen einfach anleiten. Ja, wofür können wir ChatGPT benutzen? Wo kann es für uns zum Vorteil sein? Also gerade so diese Thematik, dass es eine Unterstützung ist, dass es eine Hilfestellung ist, beispielsweise, wenn ich jetzt ChatGPT zum Beispiel frage, wie schreibe ich denn einen Aufsatz? Also, dass ChatGPT mir eine Anleitung gibt und woran ich mich orientieren kann und was mir eine Hilfestellung ist. Ich glaube, das sind so ganze Kernkompetenzen, die wir einfach vermitteln müssen in der Schule.
Da hat auch ein Hörer auf das Prompten hingewiesen, also die Art und Weise, wie wir eben die Aufgabe in die künstliche Intelligenz eingeben, wie wir das formulieren. Das ist was man sicher lernen sollte, wenn man mit KI auch umgeht, mit Text-KI. Wir haben auch schon gehört, dass der Unterricht möglicherweise sich auch stark verändern muss. Projektorientiert war da zum Beispiel ein Stichwort, Silke Müller. Ist es so, dass wir im Moment eigentlich noch gar nicht begriffen haben, in welcher riesigen Dimension wir da eigentlich sprechen und wie umfangreich die Veränderung gerade auch in der Bildung vonstatten gehen müsste?
Gut, dass Sie das diesmal ansprechen und ich nicht diejenige sein muss, die auf diesem Schulsystem rumhackt, weil es genau der Punkt ist. Wir arbeiten in einer, ich nenne es ganz gerne, charmanten Ruinenverwaltung, weil unser System Schule ungefähr noch diesem System von vor 200 Jahren gleicht. Und da war Gesellschaft anders und Schule hatte einen anderen Zweck. Es ist tatsächlich jetzt so, dass man sich überlegen muss und schnell überlegen muss, wie können wir an diesen ganzen Fächerkanon, der vollkommen überfrachtet ist, gehen? Wie kann man curriculare Vorgaben verändern? Um genau das, was Luisa gerade sagte, um genau das einzubauen, zu sagen, wir brauchen ja auch Zeit, um beispielsweise KI ganz anders zu betrachten und anders zu diskutieren. Und wir brauchen vor allen Dingen Allianzen von außen. Das heißt, wenn ich den Kindern erzähle, wie man richtig promptet, und ich habe es ja selber noch nicht mal richtig gelernt oder verstanden, dann macht das wenig Sinn. Wenn ich mir aber jemanden einlade, der möglicherweise schon beruflich promptet, und Prompter ist ja mittlerweile ein Beruf, also für die Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was gemeint ist, sind die Texte, die man ja eingibt bei ChatGPT oder bei Chatbots, ne, mit der Aufgabenstellung. Wenn ich die einlade in den Unterricht und die erklären, was wichtig ist, wie man souverän wird, worauf man achten muss, dass man auch gute Ergebnisse bekommt, dann hat das einen völlig anderen Impact, also einen anderen Effekt, als wenn sich eine Lehrkraft dahinstellt, wo Kinder sagen, du hast doch selber keine Ahnung irgendwo. Und das heißt, ich muss in diese Rolle kommen, dass ich zum Regisseur des Unterrichts werde, dass ich kuratiere, dass ich mir Expertise von außen hole. Und wenn wir entfrachten und endlich mal anfangen aufzuräumen und zu sagen, es gibt Dinge im Lehrplan, die sind nicht mehr zeitgemäß und die braucht es nicht mehr, um wirklich allgemeingebildet zu sein. dann würden wir auch Zeit gewinnen für den für mich extrem wichtigsten Punkt, nämlich Bindungs- und Beziehungsarbeit. Wenn ich endlich wieder Zeit finde, mit meiner Klasse, mit einzelnen Schülergruppen, auch in verschiedenen Projekten, dann ins Gespräch zu kommen und darüber zu diskutieren, wo sind vielleicht die menschlichen Grenzen von KI? Wo ist es vielleicht wichtiger, dass mich jemand, wenn ich traurig bin, in den Arm nimmt und diese physische Wärme auch gibt, anstatt dass ich Hilfestellung durch meinen persönlichen Chatbot bei Snapchat und Co. bekomme? Und diese Zeit für Bindungs- und Beziehungsarbeit haben wir viel zu wenig in der Schule. Und ich glaube, dass gerade in Zeiten von rasanter Technisierung, Digitalisierung und eben in Zeiten von KI genau diese menschliche Komponente, die ethisch kompetente, einen ganz, ganz großen Stellenwert im Unterricht haben sollte. Und wieder back to the roots, back zu pädagogischer Arbeit. Wie Fröbelt eben sagte, ein bekannter Pädagoge, im Grunde genommen ist Erziehung Beispiel und Liebe, sonst nichts. Das heißt, zu Hause mal das Handy aus der Hand legen, mit den Kindern sprechen, sie in den Arm nehmen. Trotzdem braucht es in der Schule die technische Arbeit, die technischen Kompetenzen und gleichzeitig dieses menschliche Element. Und das wäre wichtig, dass Schule da einen ganz, ganz großen Quantensprung macht. Und da mache ich mir Sorgen, ob wir dem gerecht werden.
Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung. Annegret Pansch hat uns angerufen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde. Also ich finde das ein ganz, ganz tolles Thema, spannend. Ich würde am liebsten mitmachen. Ich bin jetzt 68 und bin hellauf begeistert. Ich glaube, das ist ein Thema, das muss in die Gesellschaft getragen werden. Und ich sage da einfach mal gesamtheitlich sozusagen, dass diese digitale Spaltung zwischen Kindern, Jugendlichen, älter werdenden Menschen, älteren Menschen und so weiter, die darf nicht stattfinden. Also da müssen wir alle mit eingebunden werden irgendwo. Ich bin jetzt als Ältere, komme ich da ja nicht mehr dran. Ich werde da jetzt quasi mehr ausgegrenzt. Und deshalb, warum ich das, also ich könnte mir das auch vorstellen, dass das kindgerecht mir erklärt wird, dass ich dann geduzt werde, damit kann ich umgehen. Aber dann kann ich mir das auch von klein auf sozusagen selber beibringen, als dass mir das dann wieder ein Erwachsener beibringt und dann wieder in einer Sprache und in einer Art, irgendwie, wo er denkt, das ist dann für mich als Ältere reicht das. Ich möchte das auch von klein auf wissen, weil nur so kann ich als Ältere auch eingreifen und kann auf mein Leben jetzt 68 Jahre zurückblicken und kann sagen, da habe ich früher irgendwie, hätte ich gerne mitgemacht, aber da war so ein Problem. Irgendwie, weil sonst haben wir so eine digitale Spaltung, die immer größer wird. Irgendwie, und weil wir ja zusammengehören irgendwie. Das ist, sonst werden wir alle immer so separiert. Und ich kann so Lehrer oder überhaupt manche Menschen nicht verstehen, die so eine unheimliche Angst haben, dass jemand besser sein könnte als sie. Wenn der sich dafür interessiert hat, die Person, dann ist das so. Das hat es früher in meiner Schulzeit gegeben, da haben die Lehrer irgendwie uns an Sachen nicht drangelassen. Also zum Beispiel der Mathematiklehrer, der hat Glück gehabt, dass er ein schöner Mann war und von den älteren Frauen heiß begehrt wurde. Der hat uns das Dualsystem beibringen wollen. Da haben die anderen sich nicht für interessiert. Ich habe mich da brennend für interessiert. Das ist so da, sozusagen die Programmiersprache, die Nuller und Einser und so weiter. Das, mich hat das fasziniert. Oder wenn ich so überlege, ich habe in der Schulzeit, da mussten wir eine Städtebeschreibung machen. Ich habe mich einfach gemeldet und habe gesagt, wir kriegten drei Städte genannt. Ich sage, ich kenne keine einzige dieser Städte irgendwie. Dann sollte ich mir was ausdenken. Ja, dann habe ich mir was ausgedacht irgendwie und habe eine schlechte Note bekommen, weil ich ja was hingeschrieben habe. Die Stadt war anders, als ich mir sie ausgedacht habe. Und da
Ich würde das gerne noch mal kurz in der Runde auch ansprechen, was Sie gesagt haben, eben, dass da auch möglicherweise eine Angst ja dafür herrscht, dass die Kinder dann den Lehrkräften voraus sind oder aber auch die Sorge, dass es eine digitale Spaltung geben könnte zwischen Kindern und Erwachsenen, weil man eine Gruppe vielleicht nicht mitnimmt in dieser rasanten Entwicklung. Luise Basner, wenn wir gerade auch noch mal über diese Frage sprechen, die Kompetenzen, wie sind die verteilt? Haben möglicherweise Kinder und Jugendliche bessere Kompetenzen längst im Umgang mit KI als Lehrkräfte. Ist das auch ein Problem im Klassenzimmer?
Ja, also ich glaube, man muss da so ein bisschen differenzieren. Wir wissen, wie wir damit umgehen müssen. Wir wissen, wie benutze ich jetzt ChatGPT, wie gebe ich das ein? Wir lernen das einfach, das ist so ein bisschen intuitiv natürlich auch. Und man gibt ganz viel mit den Medien, so das lernt man. Aber ich glaube, so diesen wirklich diesen gefilterten Umgang damit, also dass ich wirklich auch hinterfrage, was da passiert ist. Ich finde, das haben Kinder und Jugendliche tatsächlich dann doch eher weniger. Und das muss man einfach, da finde ich, auch differenzieren. Wir haben natürlich so die Kompetenzen, dass wir wissen, wie wir damit umgehen sollen, dass man das irgendwie, wie man das benutzt sozusagen und dass man das viel anwendet. Ich glaube, da sind wir auf jeden Fall häufig so den Erwachsenen tatsächlich im Voraus. Aber man muss auch einfach ganz klar sagen, dass Erwachsene das häufiger dann tatsächlich aber auch kritischer hinterfragen, was da irgendwie dann jetzt gelandet ist bei ChatGPT zum Beispiel als Ergebnis oder bei irgendeiner anderen KI. Und ich glaube, das ist so dieser ganz große Unterschied, dass wenn Erwachsene das benutzen oder wenn Lehrkräfte das auch benutzen, sie das dann tatsächlich häufiger kritischer hinterfragen, wenn sie denn wissen, was da überhaupt passiert ist oder was da rausgekommen ist. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass einige da tatsächlich ja leider einfach auch nicht so wirklich die Ahnung von haben.
Und da gibt es auch immer wieder Hörerzuschriften. Justus Kornath hat uns zum Beispiel geschrieben, anstatt KI zu verteufeln, sollten die Lehrenden sich zu KI-Profis entwickeln, ihr Wissen dann an die jüngere Generation weitergeben, die diese Technik ja eben schon kennt und nutzt. Aber nur so können wir das volle Potenzial der KI auch ausschöpfen und zum Beispiel wirklich innovative Inhalte schaffen. Ich denke, darum geht es auf jeden Fall. Annegret Pantsch, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben und diesen Eindruck auch nochmal uns geschildert haben von der möglichen digitalen Spaltung zwischen Kindern und Erwachsenen. Doris Wessels, wir haben darüber gesprochen, dass die Lehrkräfte da mehr auch reingehen müssen oder sollten, dass wir Weiterbildung brauchen. Es geht genau um diese, was auch Luise Basner eben geschildert hat, um diesen qualifizierten Umgang mit KI. Haben Sie Hoffnung, dass der in den Schulen Einzug hält, schon bald?
Doch, also wenn ich gar keine Hoffnung hätte, würde ich, glaube ich, gar nicht hier sitzen. Aber ich möchte nochmal so einen positiven Aspekt beleuchten, den ich auch selber erfahren habe. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass die Gefahr der digitalen Spaltung da ist, dass die Generationen sehr unterschiedlich mit den Tools und Techniken umgehen. Aber wir wissen ja, dass wir eigentlich auch Partizipation haben wollen. Wir wollen ja das Miteinander auch fördern und stärken. Und das können wir genau bei dem Thema auch wunderbar machen. Denn dort können jetzt die digital Affinen, die experimentierfreudigen Youngster, die können es mit den etwas Älteren, die vielleicht etwas vorsichtiger sind, dafür aber auch sehr reflektiert im Umgang mit diesen Tools, können das miteinander gestalten. Ich habe das selber erlebt, als ChatGPT dann im November 2022 kam, war ich so mitten im Wintersemester und dann haben wir überlegt, so, was machen wir jetzt mit dem Modul, mit den Prüfungen oder den Prüfungsformen, die wir so hatten. Und ich habe das mit meinen Studierenden diskutiert. Und wir sitzen ja gemeinsam in einem Boot und wir erleben so die Bootsfahrt sehr unterschiedlich, gehen da und entwickeln unterschiedliche Kompetenzen. Aber die Möglichkeit, dass wir eben gemeinsam hier tätig werden, gemeinsam uns den Weg bahnen.
Nämlich
und
zwar tatsächlich schon Schlusswort, weil wir gehen auf 11:30 zu. Das ist das Ende unserer Sendung. Wir haben gesprochen über den Umgang mit KI. Welche Kompetenzen brauchen Kinder und Jugendliche? Danke an Doris Wessels, der Wirtschaftsinformatikerin, Luise Basner, der Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz und Silke Müller, Digitalbotschafterin in Niedersachsen und Schulleiterin einer Schule im Landkreis Oldenburg. Noch kurz der Hinweis auf nächste Woche, da reden wir über Hochaltrigkeit. Wenn Sie zum Thema etwas sagen möchten, können Sie jetzt schon an lebenszeit@deutschlandfunk.de mailen. Danke Ihnen bis hierhin fürs Zuhören. Mein Name ist Petra Enzminger. Einen schönen Freitagnachmittag noch.